Bevor es richtig losgeht mit unserer Folge Good Work, ein Hinweis in eigener Sache. Ihr habt es euch gewünscht und ganz viele Zuschriften haben mich dazu schon erreicht und jetzt ist es soweit. Good Work geht auf Tour bzw. ist live auf der Bühne zu sehen, zu erleben. Ihr könnt mitschauen, mithören, miterleben, wie ein Good Work Podcast aufgezeichnet wird. Und ich sag mal so, es ist ein echter Knaller. Nämlich Professor Dr. Carsten Schermoli wird mit uns über das Thema Psychologie der Macht sprechen am 20. März hier in Wiesbaden bei Seibert Group. Das ist unser Gastgeber für den Abend. Und ihr werdet auch die Chance haben, euch mal die wirklich spektakulären Räume und Räumlichkeiten von Seibert anzuschauen. Es gibt eine Führung, es gibt die Live-Podcast-Aufzeichnung. Natürlich wird er aus seinem neuen Buch auch vorlesen, der liebe Carsten Schermoli. Ihr könnt ein Buch erwerben und auch signieren lassen. Und natürlich haben wir auch Gelegenheit zum Netzwerken, Austauschen. Es gibt was zu trinken, was zu essen. Und wenn ihr schnell seid, könnt ihr überhaupt noch ein Ticket ergattern, denn die Nachfrage drückt schon ganz gut. Bis 28. Februar habt ihr noch die Chance, ein Early-Bird-Ticket für 29 Euro zu erwerben. Ich packe das mal in die Shownotes. Da ist direkt der Anmelde-Link drin enthalten. Also, sputet euch, wartet nicht zu lange, die Plätze sind begrenzt und ich glaube, es wird ein wirklich rundherum toller Abend. Aber jetzt geht's los mit der Folge Good Work.
Man merkt wirklich diese Frustration, fast schon Verzweiflung von Leuten aus dem HR-Bereich, die irgendwie sagen, wir haben einfach nicht das Standing, wir werden nicht ernst genommen, wir werden irgendwie erst als Letzte über Entscheidungen informiert und dürfen das dann irgendwie nur noch exekutieren. Aber genau daran liegt es. Also es ist, glaube ich, viel zu oft diese Positionierung eher in Richtung Feel-Good-Manager, People-Pleaser. Und da muss ich sagen, ist mein Appell ganz klar wirklich auch an die Führungskräfte im HR, sich stärker zu positionieren.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast-Netzwerk, der seit 250 Folgen ungefähr schon unterwegs ist. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir noch so knapp davor und wir beschäftigen uns hier mit dem Thema Arbeitskultur aus ganz verschiedenen Perspektiven. Und ich weiß, ihr lieben Hörerinnen und Hörer wünscht euch immer ganz viel Praxisbezug. Heute ist es mal wieder soweit. Wir gehen in die Mitte von People and Culture, wie es ja in mittlerweile vielen Unternehmen genannt wird. HR wird People and Culture. Ist das nur ein Umdekorieren, ein Umfirmieren oder ist auch tatsächlich inhaltlich dann eine Änderung damit vollzogen? Genau darüber werden wir heute sprechen. Nicht nur das, denn wir haben heute jemand hier, die ganz stark dafür plädiert, dass People-Themen und Business-Themen nicht separiert bearbeitet werden. Sie gehören zusammen gedacht, zusammen strategisch entwickelt und das tut sie mit voller Leidenschaft. Miriam Sternitzky ist hier. Wer Miriam nicht kennt, sie ist Chief People Officer bei Westwing. Westwing ist ja eine Plattform, die sich mit den schönen Einrichtungsgegenständen und Dingen des Lebens beschäftigt und dort eine rasante Fahrt aufgenommen hat, was einstmals als Startup gestartet ist, ist mittlerweile ein richtig großes Unternehmen. Und Miriam hat dort auch in ihrer Funktion als Personalverantwortliche schon einige Stationen, einige Wendungen auch im Geschäftsmodell durchaus mitbekommen. Und genau darüber werden wir heute sprechen. Die Veränderungen, Transformation bei Westwing im Geschäftsmodell, was People and Culture damit zu tun hat, wie sie, Miriam, ganz persönlich auch dafür Sorge trägt, dass Business und People-Arbeit zusammengehören. Und ihr werdet sehen, sie ist ein sehr ambitionierter Mensch und ist wirklich mit voller Leidenschaft am Werk. Von daher ein spannendes Gespräch. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Vergnügen, stoß die Tür auf und sag: Hallo, liebe Miriam. Schön, dass du hier bist bei Good Work. Herzlich willkommen.
Vielen Dank dir, liebe Jule. Ich freue mich riesig, hier zu sein.
Und liebe Miriam, hast du eine Idee, was meine erste Frage an dich sein könnte?
Natürlich. Fleißige Good Work-Hörerin weiß ich natürlich, was auf mich zukommt. Möchtest du sie dennoch stellen?
Du kommst mir nicht davon, Miriam. Du hast dir vielleicht sogar schon extra für heute Morgen was Besonderes überlegt oder gut aufgepasst. Aber ich stelle sie nochmal für diejenigen. Es gibt ja vielleicht auch Menschen, die uns zum ersten Mal hören. Also, liebe Miriam, wie bist du in den Tag gestartet?
Tatsächlich total untypisch für mich, Jule.
Siehst du?
Vielleicht als auf Aufregung vor unserem Gespräch oder weil ich wusste, dass die Frage kommt. Ich bin auf jeden Fall total früh wach geworden und dann auch direkt aufgestanden. Und das ist deshalb untypisch, weil ich eigentlich der totale Morgenmuffel bin und schwer aus dem Bett komme. Aber ich war ganz früh wach und hatte irgendwie schon so viel Energie. Bin dann raus aus dem Bett, habe mir erstmal irgendwie einen Kaffee geholt und dann ganz gemütlich nochmal auf die Couch, Laptop aufgeklappt, ein bisschen LinkedIn gemacht, schon mal durch meine Mails und war dann auch richtig früh im Office, als noch kaum jemand da war und habe das total genossen. Also ich habe mir jetzt mal vorgenommen, das öfter mal zu machen. Ist eigentlich richtig schön, weil man so vor dem ersten Team-Meeting schon so viel Zeit für sich hat. Vielleicht wird das jetzt ein neuer Habit in 2025.
Ja, und ich kann dich beruhigen, ich habe mich ja jetzt im Zuge eines Buchartikels tatsächlich oder eines Buchbeitrags zum Thema Resilienz, wo ich die schöne Aufgabe hatte, etwas über die Morgenrituale zu schreiben, nochmal ein bisschen in dieses Rabbit Hole auch theoretisch reingegraben. Und also, liebe Leute, es ist tatsächlich so, die Eule und die Lerche, die gibt es wirklich und noch viel mehr. Also das ist nicht nur einfach eine Erzählung, sondern diese sogenannten Chronotypen gibt es und die lassen sich auch, glaube ich, nur sehr bedingt umdrehen. Also so zumindest Stand der Forschung heute. Und etwas zu tun an Morgenritualen, nur weil es gerade wahnsinnig in ist und weil es sich so unglaublich gut macht, auf irgendwelchen Business-Events damit anzugeben, keine gute Idee.
Also. Da sagst du was, Jule. Also da identifiziere ich mich absolut als Lerche und ich stehe dazu. Ich bin eine stolze,
Eule.
Eine Eule. Ich bin eine stolze Eule und ja, ich glaube, so ganz werde ich mich da auch nicht mal in eine andere Richtung entwickeln.
Und weißt du, und dann geht's ja schon los, warum wir, jetzt könnte man vielleicht fast schon, aber man könnte echt ganz tief eintauchen, vielleicht ist das auch besonders in Deutschland so, vielleicht ist es sehr typisch deutsch, dass die Lerchen so ein viel besseres Image haben als die Eulen. Mhm. Ich würde doch mal sagen, unterm Strich sind wir schon fast bei flexiblen Arbeitszeiten, oder?
Das stimmt, da kommen wir jetzt hin. Ich kann nämlich besonders gut dann abends mich nochmal irgendwie an die Arbeit machen und habe da so meine kreativste Phase, wo ich richtig in den Flow komme. Ja. Also warum nicht?
Ja, und warum beschränken wir uns so in diesem Denken? Ich meine, gut, jeder nach seiner Fasson ist natürlich auch nicht immer so ganz einfach zu bewerkstelligen. Nicht in jedem Arbeitskontext können wir es jedem so backen, wie er oder sie es möchte. Aber mehr geht da noch. Flexible Strukturen, liebe Leute, lautet ja ein Good Work-Prinzip. Auch da werden wir heute sicherlich dran vorbeikommen. Miriam, es gibt mehrere Gründe, warum ich große Lust hatte, mit dir zu sprechen. Zum einen verbindet uns ja ein Stück weit auch das Thema Vereinbarkeit. Ihr hattet da eine sehr schöne Veranstaltung im Herbst, im späten Herbst des Jahres. Ich war fest eingeplant und dann hat es mich krankheitsmäßig leider dahin gerafft für eine Woche. Das heißt, ich habe es verpasst. Wir kommen sicherlich beim Thema Vereinbarkeit heute vorbei. Ihr macht ja eine ganze Menge auch, dass ihr eure Türen und Tore öffnet, auch für Veranstaltungen hier und da. Also das heißt, ihr seid sehr umtriebig bei Westwing. Ihr habt da eine sehr dezidierte Haltung zu diesem ganzen Konglomerat an People-Themen, da kommen wir hin. Als erstes würde ich aber gern mal mit dem Unternehmen selbst starten, weil das erfindet sich ja auch regelhaft und regelrecht neu. Vielleicht magst du erstmal dieses beschäftigt sich mit den schönen Dingen, habe ich es genannt. Du hast eine bessere Formulierung. Erzähl doch mal den Menschen da draußen, die Westwing noch nie gehört haben, was macht Westwing?
Super gerne. Also das ist beschäftigt sich mit den schönen Dingen, ist schon ganz richtig. Wir nennen das Ganze Beautiful Living.
Na,
und darum dreht es sich bei uns. Wir glauben, dass ein schönes Zuhause der Schlüssel auch zu einem schönen Leben ist. Also deswegen dieses Beautiful Living. Was machen wir? Wir sind Europas führender Anbieter für Home and Living. Gegründet 2011 als Münchner Startup. Inzwischen längst kein Startup mehr. Wir sind seit 2018 an der Börse. Aktuell aktiv in 12 Ländern. Die Zahlen jetzt für 2024 sind leider noch nicht public. Da darf ich nichts verraten. 2023 hatten wir ein GMV von über 480 Millionen, also wirklich groß gewachsen. Unser Team, ungefähr so 1700 Leute, arbeiten eben zusammen an dieser Mission, das Zuhause für unsere Kundinnen noch schöner zu machen. Und dabei, wie wir uns jetzt aktuell positionieren, wir kommen ja vielleicht dann nochmal so auf das Thema Transformation, ist ganz klar, dass wir die Premium-Anlaufstelle sind für alle Designliebhaberinnen. Und wir bieten eben auf der einen Seite unsere eigene Marke, die Westwing Collection. Also wir sind wirklich auch eine Brand. Und dann aber auch ausgewählte Markenpartner. Und das alles findet man bei uns eben auf der Plattform. Wir sind gestartet ganz klassisch als E-Commerce-Unternehmen, inzwischen aber auch tatsächlich aktiv, haben unsere ersten Stores und wollen da jetzt auch in das Store-Business noch mehr eintauchen.
Und genau, da würde ich ganz gerne mal kurz einhaken beim Thema Geschäftsmodellentwicklung. Das ist ja auch ein Thema, was uns hier bei GoodWork immer mal wieder beschäftigt, weil ich finde, dieses Thema Arbeitskultur in Anführungszeichen nur eng an diesen People-Themen zu orientieren, auch ein bisschen zu kurz gesprungen. Deswegen schaue ich da auch gerne hin. Also wir sehen ja jetzt gerade, wie sich ganz viele Stores damit schwer tun und versuchen, den Shift in Onlinehandel zu gehen, schon seit vielen Jahren, und Digitalisierung. Gleichzeitig sehen wir auch das genau entgegengesetzte an Dynamik, also dass Online-Plattformen, Anbieter jetzt Wege suchen in den stationären Einzelhandel. Was hat euch als Westwing dazu bewogen? Weil ich sag mal, der Onlinehandel lief ja gut, also ihr hattet euch ja gut etabliert.
Mhm. Ja, ich finde es auch total spannend. Also man muss vielleicht sagen, ich bin jetzt seit 2016 dabei. Mhm. Als ich gestartet bin damals, war es ausgeschlossen, dass wir jemals in den stationären Handel gehen. Zu meiner Enttäuschung, weil ich sehr, sehr gerne auch wirklich physisch shoppe und durch die Stadt bummle. Und Hintergrund war einfach, 2011 war das Businessmodell, mit dem wir gestartet sind, ganz klar E-Commerce, weil wir auch da einfach diese Lücke schließen wollten. Und wir einfach gesehen haben, es gibt so viel Fashion online, aber Möbeldeko noch so gar nicht. Mhm. Und das war ja wirklich so die Gründungsidee, mit dem wir einfach gesagt haben, das wollen wir ändern. Und wie du sagst, es hat auch gut funktioniert über die Jahre, gerade dann irgendwie während Corona nochmal der Boom. Was wir aber schon gemerkt haben, ist so in der Transformation, dass KundInnen immer wieder gesagt haben, gerade bei großen Möbelstücken, das ist was, das will ich irgendwie mit allen Sinnen erleben können. Ich muss irgendwie mal auf der Couch gesessen sein. Ich muss mich mal ins Bett gekuschelt haben, um dann auch wirklich sagen zu können, ist es das Richtige für mich? Mhm. Das ist so der eine Treiber, den wir sehen, warum wir sagen, okay, stationärer Handel ist tatsächlich auch eine Idee. Und dann aber auch das Thema Brand Awareness. Also es ist schon auch ein ganz klares Marketinginstrument, zu sagen, wir wollen eigentlich jetzt so nach und nach in die größeren Städte auch den Store reinbringen, dass auch Leute, die uns noch nicht kennen, tatsächlich auch auf uns aufmerksam werden können.
Und wie lange gibt's jetzt Stores wirklich von euch? Wie lange ist das, habt ihr das erweitert?
Also tatsächlich haben wir schon länger experimentiert mit Pop-Up-Stores, wo wir immer mal wieder irgendwie Stores hatten. Tatsächlich auch in München schon mal einen Pop-Up-Stores. Jetzt die Stores in Hamburg und Stuttgart, die wir jetzt aufgemacht haben, wirklich tatsächlich erst in den letzten Jahren. Und das auch sehr, ich sage jetzt mal, experimentell. Also wir haben gestartet mit dem Store in Hamburg, um überhaupt mal rauszufinden, schaffen wir das, das zu einem profitablen Teil unseres Businesses zu machen, wo wir auch unglaublich viele Learnings generiert haben. Der zweite Store, den wir jetzt aufgemacht haben, das ist der Store-in-Store im Bräuninger in Stuttgart, war dann nochmal ein ganz anderes Modell. Können wir vielleicht eben auch in anderen Stores uns eine Fläche zutrauen? Und da jetzt beides funktioniert hat, haben wir wirklich gesagt, jetzt eigentlich erst 2025 wird so richtig das Jahr der Stores, wo jetzt das Store-Opening in Leipzig schon im März bevorsteht, in Berlin dann im Mai. Und mehr darf ich jetzt leider noch nicht verraten, aber da ist wirklich unsere Ambition, jetzt dieses Jahr noch einige Stores aufzumachen, und wenn das gut läuft, dann sicherlich nicht nur bei Deutschland zu bleiben, sondern auch international.
Jetzt ist es so, wir sind ja hier, weil wir über Arbeitskultur reden, und wir sehen ja auch, das ganz, ganz, ganz große Thema ist ja, wie kommen die Menschen, kommen sie wieder zurück in die Büros? Stand jetzt würde ich sagen, dass das wieder auf Vor-Corona-Niveau kommt, halte ich persönlich, meine persönliche Einschätzung, für eher unwahrscheinlich. Auch wenn jetzt viele Unternehmen, große Unternehmen vor allen Dingen, einiges daran tun, dass es wieder so wird. Gab jetzt auch übrigens, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, der Professor Schamoli hat eine ganz tolle Online-Vorlesung gehalten, Psychologie des Schlafanzugs oder des, der Jogginghose oder irgendwie so. Und da ging es auch darum, was treibt denn Menschen dazu, das Homeoffice zu verlassen oder nicht? Und da hat er auch was ganz Interessantes gesagt, dass gerade in den Flächen oder in den Unternehmen, die teure Gewerbeflächen haben, dass die gar nicht so wahnsinnig drauf drängen, dass die Leute wieder zurückkommen, knickknack, ja, können entmieten und so weiter. Das heißt, auch Joachim Kripp, CEO von Design Offices, war jetzt gerade zu Gast, der sagte Ähnliches. Das spielt euch ja auch nicht unmittelbar in die Karten, dass die Innenstädte sich so entwickelt, wie sie sich entwickelt haben. Und trotzdem habt ihr draufgesetzt. Wie hast du die Diskussion verfolgt?
Ja, total spannende Diskussion. Also natürlich einmal aus der People-Perspektive, wo ich glaube, jedes Unternehmen gerade auch einfach die Herausforderungen hat, so die richtige Balance zu finden. Bei uns übersetzt sich das aktuell zum Beispiel in 2 Tage Office, 3 Tage Homeoffice. Und wir sehen eben auch ganz klar, wir wollen die Leute nicht ins Office zwingen, sondern wir wollen ja die Anreize schaffen, auch gerne im Office zu sein, gerne irgendwie ins Büro zu kommen, da den Austausch mit den KollegInnen zu haben. Was bedeutet das jetzt für das Store-Thema? Klar, das ist eine Herausforderung, die wir auch gesehen haben und die wir auch schon auch skeptisch beobachten. Wie wird sich das auch jetzt noch weiterhin entwickeln? Deswegen für uns aber umso wichtiger ist die Locationless Stores. Und das ist auch, warum es jetzt vielleicht ein Ticken langsamer sich entwickelt, als es uns vielleicht lieb wäre, aber weil wir eben sagen, wir wollen keine Abstriche machen. Wir sind gerade dabei, uns auch als Marke sehr viel mehr im Premium-Sektor zu positionieren. Das heißt, auch die Location sollte entsprechend in einer Premium-Lage sein. Einmal natürlich wegen der Positionierung als Marke, dann aber natürlich auch wegen der Laufkundschaft. Also es sollte schon in einer entsprechenden irgendwie Lage sein, wo viele Kunden vorbeikommen, wo wir wirklich viel auch Laufkundschaft haben. Und dann natürlich auch, worauf wir jetzt gerade setzen, ist ein riesiger Boom. Die Leute können es kaum erwarten, dass Nestwing in ihre Stadt kommt. Da wird es natürlich spannend für uns, am Anfang zu sehen, rechnen wir natürlich damit, dass die Läden erstmal sehr voll sind. Jeder will dann irgendwie mal Westwing so
mal Westwing erleben.
Haut und Haaren erleben, ja. Genau, mit allen Sinnen. Also ich glaube, da wird ein großer Hype entstehen und dann müssen wir natürlich auch schauen, wie nachhaltig ist das. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt wirklich erstmal beobachtet haben, wie entwickelt sich auch zum Beispiel der Hamburg Store über Zeit. Wie schaffen wir das, auch im Store immer wieder diese Inspiration zu gewährleisten? Denn das ist ja das, was so ursprünglich auch, wir sind ja als Shopping-Club gestartet, das ist so der Kern von unserem Business. Wir möchten unsere KundInnen inspirieren, dass die immer wieder kommen, also auch gerade so die Loyalität unsere Kundinnen ist eigentlich so das Geheimnis für unseren Erfolg. Und so möchten wir es halt auch im Store haben. Wir möchten nicht, dass wir Leute nur hingehen, weil sie gerade irgendwie was brauchen und dann gehen sie raus und haben die eine Sache gekauft, die sie kaufen wollten. Wir möchten, dass Leute auch gerne immer wieder kommen, um sich inspirieren zu lassen. Das heißt, das ist natürlich die Herausforderung, dann auch im Store-Konzept immer wieder neue Trends aufzugreifen, auch saisonal zum Beispiel dann unser Offering anzupassen, um dann auch so einen Pull-Faktor zu finden.
Ich lag mir eben auch schon auf der Zunge zu sagen, mehr Pull als Push. Und ich finde, da ist ja eine totale Verbindung zu unserem Thema. Also ich finde sowieso dieses Thema, wie kriegen wir die Menschen zurück ins Büro? Also ja, ich formuliere das jetzt mal so platt, ist sehr, sehr nah zu diskutieren an der Frage, wie beleben wir unsere Innenstädte wieder? Und ich meine, früher sind die Menschen in die Stadt gefahren, ich sag das jetzt mal so, weil sie irgendwas gebraucht haben und Dinge des sogenannten täglichen Bedarfs oder der berühmte Übergangsmantel und was nicht alles da so besorgt wurde. Wenn wir ehrlich sind, das ist ja heute überhaupt nicht mehr der Anlass. Also der einzige Grund, warum jemand in die Stadt geht, ja, ist ja, dass er eine Experience spüren möchte. Und inwieweit, Miriam, weiß ich, ob du da, wird das viel diskutiert, siehst du da eine totale Analogie zwischen Innenstädten und Büros?
Ich sehe da eine große Analogie, weil du hast auf der einen Seite in den Büros natürlich die Employee Experience, also wie schaffe ich es, auch diesen Ort der Begegnung irgendwie zu etablieren, wo Leute wirklich hinkommen möchten, und teilweise auch, um sich inspirieren zu lassen. Und genauso sehe ich das auch in Innenstädten. Also du musst natürlich die Anreize schaffen, dass Leute wissen, was bekomme ich denn, wenn ich in die Innenstadt fahre, was ich zu Hause nicht haben kann. Mhm. Und das ist genau diese Experience, die man durchdenken muss. Was für einen Mehrwert kann man bieten im Office oder auch in der Innenstadt, dass die Leute hochkommen. Denn ansonsten wird's natürlich schwierig, sowohl im Büro als auch in den Innenstädten. Und gerade jetzt in Hinblick auf Homeoffice oder Remote Work bin ich nach wie vor ein ganz klarer Verfechter, dass es so wichtig ist, gerade auch für die Kultur, aber finde ich auch für die Performance eines Unternehmens, dass man die Leute immer wieder zusammenbringt. Und ich weiß, dass jedes Unternehmen irgendwo für sich rausfinden muss. Und ich kenne auch tolle Beispiele, wo es auch fully remote funktioniert. Aber ich kann nur sagen, für uns bei Westring ist es so entscheidend, dass die Leute auch immer wieder physisch zusammenkommen, dass wir irgendwie Workshops gemeinsam machen. Da entstehen aber doch nochmal ganz andere Ideen. Da entsteht auch ein ganz anderes Level irgendwie an Diskussion, an Austausch, als wenn man das komplett remote machen würde. Und ich bin mir aber auch sicher, oder das zeigen natürlich auch unsere Umfragen im Team, dass die Leute eben genau differenzieren können, was mache ich zu Hause und nutze das vielleicht dann eben wirklich für konzentriertes Arbeiten im Einzelsetting und was mache ich im Büro? Weil dann macht es natürlich keinen Sinn, wenn du im Büro sitzt und da dann auch wieder in Videocalls bist.
Absolut nicht.
Wofür du gar nicht erst hättest kommen müssen.
Ich nenne das ja immer Silent Disco, wenn da jeder vor seinem Rechner sitzt mit Kopfhörern auf und jeder hört ein anderes Lied. Also das macht nicht viel Sinn. Naja, vielleicht ist es so ein Stück weit. Die Büros werden von der Werkbank zum Lernlabor, zum Erfahrungsfeld, zur Begegnungsstätte. Und genauso ist es so, dass die Innenstädte von, naja, Orte des Einkaufens hin zu einem Showroom werden, ja, schon manchmal vielleicht auch fast sowas wie einen musealen Charakter haben, je nachdem, was für ein Geschäft es ist, dass es gar nicht mehr so unbedingt der Kaufanlass ist, sondern die Inspiration vorne steht und entsprechend was drumherum passiert. Vielleicht noch ein letztes, was jetzt mal wirklich euer Business konkret betrifft. Inwieweit ist, ihr seid ja nun mal Anbieter für Einrichtungsgegenstände im weitesten Sinne. Inwieweit hat dieser ganze Bereich Homeoffice-Ausgestaltung bei euch auch einen größeren Teil eingenommen? Also inwieweit ist das auch gewachsen in eurem Umfeld? Wäre jetzt einfach mal so in der Beobachtung meine Konklusio, dass das bei euch auch stark gewachsen ist.
Also gerade während Corona war das ein unglaublicher Boom. Also wo wirklich dann jeder auf uns zugekommen ist und gesagt hat, wir wollen auch unser Homeoffice zu einem schönen Raum gestalten. Das heißt, da mussten wir tatsächlich auch in unseren Kategorien nochmal nachjustieren, weil das früher gar nicht so gefragt war. Wie schafft man es irgendwie auch, richtig schöne Büromöbel irgendwie zu ermöglichen? Und das ist natürlich auch was uns total wichtig ist, dass wir das jetzt auch liefern. Und da sehen wir nach und nach, dass einfach wirklich die Nachfrage auch bestehen bleibt. Sei es nach Produkten, aber auch nach Beratung. Also wir haben inzwischen auch unseren Interior Design Service, wo wir wirklich Kunden auch beraten hinsichtlich Gestaltung von Räumen. Und da haben wir jetzt neben eben Privatkunden auch unser B2B-Business gelauncht vor einiger Zeit. Und da sehen wir natürlich auch, dass auch viele tatsächlich Kunden sind jetzt sowohl für Büroräume als auch dann Privatkunden, die ihr zu Hause für die Arbeit irgendwie auch schöner anpassen wollen.
Eine letzte Frage ist mir doch noch eingefallen zu einem Geschäftsmodell oder zu dem Businesskern. Durch Zufall eine Freundin von mir, die hat auch ein kleines Label, hat das auch mal Produkte bei euch angeboten. Und ich weiß, dass ihr das eine ganze Zeit lang auch recht gut unterstützt habt. Also wenn Startups in euer Portfolio aufgenommen werden sollten, wart ihr da recht offen. Wie hat sich das entwickelt? Weil jetzt seid ihr ja schon eher mit einer Premium-Positionierung unterwegs. Also richtet ihr euch da auch nochmal anders aus? Also du ja jetzt als People-Verantwortliche weniger, aber haben dann die Kollegen, die da Category Management machen, auch mit ganz anderen Playern zu tun? Also wächst man da auch so in so ein ganz anderes Spielfeld rein?
Ja, absolut. Also was so diese Third-Party-Brands angeht, ich glaube, es ist immer noch so, dass wir auch nach neuen Marken schauen, die irgendwie unbekannt und exciting sind. Also das gibt es sicherlich auch noch. Da war früher der Fokus sicherlich größer. Denn wenn ich mich erinnere, auch so an meine Anfangsjahre bei Westwing, da war schon sehr dieses, wir sind irgendwie am Klinken putzen und wir versuchen, tolle Marken dazu zu überreden, mit uns zu arbeiten. Das hat sich sehr gewandelt.
Hat sich rumgedreht, ja.
Also ich würde sagen, es dreht sich gerade rum. Man merkt schon so diesen Pull-Effekt. Hast du eine, hast du alle. Also ja. Sind die dann auch leichter wird, wirklich Premium-Marken zu closen. Und ich bin gerade auch in dem Prozess. Ich ziehe im März um in eine neue Wohnung. Und du kannst dir vorstellen, ich will natürlich alles mit Westwing einrichten.
Oh mein Gott.
Ganz die Westwing Collection, aber natürlich auch hier und da. Da sind ein paar Stücke auch von unseren Third-Party-Anbietern. Und ich finde es unglaublich. Ich weiß jetzt nicht, wie interior-affin du bist, Jule, oder unsere
sehr.
Zuhörer.
Also ist ein kleines Guilty Pleasure von mir.
Ach schön. Ja, dann sagen wir die Marken für mich auch, was wir jetzt irgendwie schauen zu können bei Gooby oder ja. Firm Living, Karl Hansen. Ich habe gerade Lampen bestellt von Artemide und Floß und das alles über Westwing. Das macht mich super stolz und da merkt man natürlich schon, okay, das sind jetzt ganz andere
große Brands,
Player,
ja.
Die wir da einfach jetzt auch on board bekommen haben. Das heißt, da entwickeln wir uns schon sehr stark. Wir haben ja aber nach wie vor sind ja gestartet als Club-Business, wirklich als Shopping-Club, haben dann erst 2015 unseren permanenten Shop dazu genommen, der inzwischen unser Hauptbusinessmodell ist. Wir haben aber immer noch unsere Club-Sales, wo wir auch wirklich wechselnde Kampagnen haben. Und da haben wir schon auch immer mal wieder verschiedene Brands, mit denen wir zusammenarbeiten. Insgesamt versuchen wir jetzt schon, uns mehr in Richtung Premium zu positionieren. Das heißt, auch die Auswahlkriterien sind da sicherlich deutlich härter geworden über die Jahre, weil wir jetzt auch mehr picky sein können natürlich, mit wem wir zusammenarbeiten wollen und natürlich da auch sehr kuratiert unseren Kundinnen wirklich die besten Marken zur Verfügung stellen wollen. Aber da schauen wir natürlich auch so ein bisschen auf, wir nennen es Freshness. Also wir wollen ja. schon ja auch immer wieder die Inspiration bieten und immer mal wieder auch wirklich was ganz Neues in unseren Newsletter auch mit reinbringen.
Und liebe Leute, die ihr uns jetzt zuhört, wir reden nicht über Interior. Das sind Phänomene, das sind Strukturen, das sind Dynamiken, die können wir eins zu eins übertragen. Also das, was du gerade schilderst, ja, also dieses, wie sich so ein Spiel umdreht, wie man plötzlich, wie du sagst, erst vom Klinkenputzer hin wird zu dem, ach guck mal, jetzt kommen, wollen plötzlich alle zu uns kommen und wollen platziert werden. Das sehen wir an anderen Stellen auch. Also ich erlebe es ein bisschen, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochnäsiges, meine ich nicht so. Ich erlebe es auch mit Good Work so. Was musste ich mich am Anfang anstrengen, Menschen zu finden, die vielleicht mal Lust haben. Es hat sich inzwischen auch ein Stück weit verändert. Und das ist total schön. Und das ist ja niemals eine Selbstverständlichkeit.
Ja, da bin ich bei dir. Und da zeigt sich halt auch wieder diese Beharrlichkeit und dieser
Absolut.
Glaube einfach an einen Purpose. Wie wichtig das dann ist, da auch dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Ja. Es gab wirklich auch harte Zeiten, es gab Ups und Downs. Und aber auch, was ich glaube, was so wichtig ist, diese Bereitschaft, sich zu verändern. Denn ich muss sagen, wenn wir einfach gesagt hätten, wir bleiben jetzt immer bei diesem einen Business Model, dann weiß ich nicht, ob es Westwing noch geben würde. Sicherlich nicht so erfolgreich wie jetzt, sondern auch immer wieder zu sagen, wir hinterfragen den Status quo, wir sind mutig, wir wollen uns verändern, wir gehen jetzt eben auch Wege in Richtung Stores oder was super spannend ist in diesem Jahr. Wir haben ja letztes Jahr als erstes Jahr, seit ich dabei bin, mit Portugal wieder auch ein neues Land hinzugefügt. Das läuft sehr gut. Das heißt, da werden auch sicherlich noch weitere neue Länder dazukommen in nächster Zeit. Auch da darf ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Aber ich glaube, diese Bereitschaft, sich immer wieder neu zu erfinden, immer besser werden zu wollen, das ist eben auch was extrem wichtig ist und was ich bei Westwing einfach total sehe, dass wir bereit sind, immer weiter auch uns zu verändern und anzupassen und mit der Zeit zu gehen.
Und jetzt kommt ein bisschen Werbung. Ich komme ja, ich glaube, das habe ich hier auch schon mal erzählt, aus einer großen Familie. Also ich habe relativ viele Nichten und Neffen und die sind alle irgendwo zwischen 20 und Mitte 30 ungefähr alt. Und wir reden natürlich auch viel über Fragen von Arbeit, von Zukunft der Arbeit und welche Anforderungen und Erwartungen sie an einen Arbeitgeber auch haben. Und ein Thema kommt immer wieder hoch, nämlich die Flexibilität. Und das zeigt sich auch unter anderem in der Studie, die gerade PwC rausgegeben hat, 2024, dass 80% der 18- bis 29-Jährigen 50-Jährigen ein Angebot wünschen, das flexibles Remote-Arbeiten auch aus dem Ausland ermöglicht. Also das ist nicht einfach nur ein abstraktes Wünsch-dir-was-Programm, sondern das ist Realität. Das sind harte Anforderungen, mit denen sich die Unternehmen heute einfach auseinandersetzen müssen. So, Fragezeichen, wie geht das? Rechtssicher und geregelt. Und darauf hat unser heutiger Kooperationspartner Whatever Works eine Antwort parat. Whatever Works ist ein junges Unternehmen, gehört zur Jobrad-Gruppe und sie haben sich genau das zur Aufgabe gemacht, nämlich Partner zu sein, eine Compliance-Plattform zu bieten für Unternehmen, die wiederum ihren Mitarbeitenden flexibles Arbeiten auch aus dem Ausland heraus und die effiziente und sichere Organisation von Vacations ermöglichen wollen. Wenn das ein Thema ist, mit dem ihr euch beschäftigt, dann schaut euch doch unbedingt mal das Thema an bei Whatever Works. Ich packe es nochmal in die Shownotes. Vielleicht ist das genau das, was ihr aktuell sucht und gut gebrauchen könnt. Weiter geht's mit der Folge Good Work. Und ich würde sagen, jetzt schwenken wir mal rüber, oder? Jetzt gucken wir mal, was ihr macht im Bereich People and Culture, dass das klappt. Premium-Produkte braucht Premium-Leute, nicht nur das. Das ist dein Job. Mhm. Du hast dich auch transformiert. Ja, du bist jetzt wirklich im C-Level angekommen als Chief People Officer. Vielleicht beschreiben wir mal ganz kurz, seit wann habt ihr das so umfirmiert in People and Culture? Ihr wart ja vorher wahrscheinlich auch HR. Mhm. Würde ich mal tippen. Ja. Wann war das? Wann seid ihr umgeschwenkt?
Ja, genau, also ich habe das HR-Team damals als Head of HR im März 2020 übernommen. Also schön zu Beginn der Corona-Pandemie. Ganz einfache Aufgabe. Damals waren wir eben noch traditionell das HR-Team, auch in dem traditionellen Rollenverständnis, würde ich jetzt mal sagen, als der administrativer Service Provider. Ein ganz kleines Team. Damals noch Teil der Finance-Organisation, also Berichtslinie von meinem Vorgänger, war noch an unserem CFO. Das haben wir dann mit meiner Beförderung umgestellt, zum Glück, und uns schon mal so aus dem Finance rausgezogen, mit Berichtslinie direkt an den CEO. Es hat aber dann auch noch einige Zeit gedauert. Also es war dann erst im Januar 2023, dass wir gesagt haben, wir gehen jetzt den Schritt Umbenennung von HR hin zu People and Culture, weil wir dadurch aber auch wirklich den Weg, den wir gegangen sind, einfach honorieren wollten, auch sagen wollten, das ist ein ganz anderes Mindset, ein ganz anderes Selbstverständnis, was wir jetzt haben von unserer Arbeit und das möchten wir eben auch offen kommunizieren.
Die Tapete kleben sich ja viele dran, People and Culture. Nicht immer ist auch darunter eine neue Wand oder ein neuer Untergrund. Beschreibt doch mal, was ist das neue Mindset bei euch? Also warum seid ihr den Schritt gegangen?
Ja, total gute Frage. Und das sehe ich eben auch. Also dieses einfach nur jetzt sich einen anderen Namen geben, das verändert halt leider gar nichts. Wir haben deswegen auch gesagt, wir wollen uns das wirklich verdienen, bevor wir uns so nennen. Du hast es vorhin so schön gesagt, also eine Premium-Brand, die braucht Premium-Leute. Und es war uns eigentlich schon immer klar bei Westwing, dass wir gesagt haben, unser Team ist der Schlüssel für unseren Erfolg. Damit steht und fällt alles. Und gerade diese People-Centricity ist es eben, was man dann auch in den People-Gedanken braucht. Aber das gepaart mit einem ganz klaren Business-Mindset. Also mein Selbstverständnis von People und Culture ist eben weg von diesem administrativen, reaktiven Service Provider hin zu einem, und wir nennen das Business Enabler. Also die Rolle von People and Culture für mich ist wirklich, die Unternehmensstrategie in unsere People-Strategie zu übersetzen und dafür zu sorgen, dass das Business erfolgreich ist. Und dazu gehört dann natürlich auch der Fokus auf die People selbst, eben zu hinterfragen, wie bekommen wir die richtigen Leute on board? Wie motivieren wir die? Wie schaffen wir es, dass die ihr Potenzial voll entfalten können? Aber in erster Linie würde ich wirklich sagen, wir sind Business Enabler. Und was ich mit meinem Team damals auch gemacht habe, war, dass wir so ein bisschen geschaut haben, welche Hüte hat man denn so auf als HR klassischerweise? Und das ist eben ganz viel so der Feuerwehrmann, der dann irgendwie Brände löscht, die gar nicht eigentlich erst hätten entstehen müssen. Oder man ist irgendwie der Babysitter für Führungskräfte, anstatt die wirklich zu enablen, selbst Entscheidungen treffen zu können, etc. Und wir haben eben gesagt, was sind so die Hüte, die wir uns als People and Culture aufsetzen wollen. Und das ist einmal eben klar dieser Business Enabler, dann aber auch wirklich der Challenger. Also auch wirklich zu sagen, ich bin bereit anzuecken unbequem zu sein, den Status quo zu hinterfragen, eben gerade dann auch dem Management mal den Spiegel vorzuhalten, unbequeme Wahrheiten anzusprechen. Und dann aber auch, ganz wichtig finde ich die Rolle, gerade in der aktuellen Zeit, die Rolle des Change Managers. Also wir haben ja ein bisschen drüber gesprochen, wie hat sich unser Businessmodell verändert. Das hat auch einen großen Wandel natürlich in People-Themen ausgelöst, sowohl einmal, was die Organisation angeht. Man muss natürlich irgendwie gucken, wir haben ein neues kommerzielles Modell. Wie muss man auch die Org bauen? Wie muss man die Teams gestalten, damit man dafür die richtigen Leute in den richtigen Teams hat? Dann aber auch kulturell hatten wir wirklich einen großen Wandel, den wir verfolgt haben, hin wirklich auch nochmal zu mehr Performance-Mindset, weil man eben ganz klar sagen muss, unsere Ambitionen sind gestiegen und damit natürlich irgendwo auch die Erwartungshaltung ans Team. Mhm.
Da kommen wir gleich, da bohr ich rein.
Sehr gerne.
Aber vorher bohr ich nochmal woanders rein, beziehungsweise möchte hier unbedingt nochmal ein Ausrufezeichen machen, auch auf die Gefahr hin, dass diejenigen, die jetzt jede Woche hier zuhören, sagen, sagst du doch immer, ich werde nicht müde, es zu sagen. Transformation ist kein Selbstzweck, liebe Leute. Nur weil jetzt jeder und alles und überall von Transformation geschwafelt wird, nicht jede kleine IT-Tool-Änderung ist eine Transformation. Ihr habt euer Geschäftsmodell verändert. Ihr habt da sehr viel auch auf links gedreht. Also da kann man durchaus schon von einer Transformation sprechen. Und ich glaube, das ist schon mal der Schritt eins, zu verstehen, wo kommt denn die Not her zur Transformation? Also was ist denn der in der Regel ja doch exogene Faktor von außen, vielleicht aber auch von innen, wie auch immer, der uns zu einer Transformation zwingt. Und jetzt hätte ich eine Frage vom Strategischen her, nämlich ist es so, dass ihr als People and Culture eher sequenziell dann, also nachdem man sich in der Geschäftsführung beschlossen hat, wir drehen unser Geschäftsmodell um oder passen es an, dass ihr dann irgendwann sozusagen den Auftrag gefangen habt, jetzt macht ihr mal schön die Übersetzung, oder wart ihr von Anfang an mit am Tisch und habt auch mit eure Kreativität eingebracht?
Mhm. Das hat sich gewandelt. Also tatsächlich, als ich Head of HR war, war es so, dass HR noch kein Teil des, wir nennen es bei Westwing, Executive Teams war, sprich der Runde, die am Tisch zusammensitzen und die Entscheidungen treffen. Ich habe das damals direkt eingefordert. Als ich die Rolle angenommen habe, habe ich da gesagt, ich möchte wirklich hier komplett verändern, wie HR angesiedelt ist. Ich finde, wir brauchen diesen Seat at the Table. Damals war noch unser Gründer-CEO Stefan mein Vorgesetzter. Der hat gesagt, er schaut sich das mal ein paar Monate an und ich muss halt erstmals den Mehrwert beweisen, den wir als HR haben können und beweisen, dass ich diesen Seat verdiene. Und das finde ich fair enough, auch einzufordern. Man muss erstmal irgendwie zeigen, hat man überhaupt auch irgendwie dieses Business Acumen, um da sinnvoll Beiträge platzieren zu können. Was mir und meinem Team damals unglaublich geholfen hat, war halt wirklich Corona. Und ich glaube, das hat uns so auch die Chance gegeben, wirklich zu beweisen, was können wir als People-Team für einen Unterschied machen mit unseren Initiativen. So dass Stefan dann schon im Juli eingesehen hat, okay, es macht Sinn. Miriam ist irgendwie gefühlt sowieso in jedem zweiten Meeting dabei, weil sie was zu sagen hat.
Die nervt eh immer.
Die ist eh immer unbequem. Dann holen wir sie halt auch offiziell dazu. Na, dann haben wir wenigstens noch was für die Quote gemacht. Nein, Quatsch.
Aber warum war, oder inwiefern, nicht warum, sondern inwiefern war Corona da ein Hebel für euch, ein positiver?
Ja, ich glaube, wir haben das sehr, sehr gut gemanagt, weil natürlich schon Herausforderungen auf uns zugekommen sind. Wir waren damals 5 von 5 Tagen im Office. Wie schaffst du es, das Team irgendwie jetzt komplett ins Homeoffice zu verfrachten, ohne dass irgendwie der Teamzusammenhalt darunter leidet, ohne dass irgendwie die Effizienz verloren geht? Wie schaffst du es trotzdem, die Leute zu motivieren? Und das haben wir sehr, sehr gut gemanagt. Wir waren auch bei Westwing mit die erste Firma zum Beispiel, die Impfungen für das Team organisiert hat. Also da hatten wir immer wieder so Milestones, wo wir wirklich brillieren konnten. Auch sehr schnell einfach ein Konzept auf die Beine gestellt, dazu, wie Führungskräfte ihre Teams remote führen, was da Best Practices sind etc. Also da waren einfach, glaube ich, viele Pain Points, die sehr offensichtlich waren, wo wir einfach schnell Lösungen gefunden haben und wo man sehr schnell auch einfach dann den Impact zeigen konnte. Mhm. Insofern muss ich sagen, rückblickend, was natürlich für mich ungefähr die überforderndste Situation überhaupt, irgendwie neu in der Personalleitung, neu im Executive Team, damals auch noch als einzige Frau, weil unsere Gründerin Dede ja damals gerade in Elternzeit war. Und dann noch eine Pandemie.
Herzlichen Glückwunsch.
Ganz genau. Also wo kann ich mich verstecken? Aber jetzt in Retrospektive kann ich wirklich sagen, das war auch die große Chance, dass wir uns beweisen konnten.
Wenn du mal ganz kurz, ohne dass wir nochmal in diese Pandemie-Denke rein wollen, aber generell in großen Transformationsphasen oder in Phasen, wo es besonders intensiv spürbar ist, was würdest du sagen, was hat euch geholfen? Du sagst, wir haben gute Konzepte entwickelt. Mhm. Habt ihr euch die in eurem damals noch HR-Kämmerchen ausgedacht und dann den Teams zur Verfügung gestellt oder seid ihr da sehr früh in eine interdisziplinäre Denke reingegangen oder was waren vielleicht so Ingredienzen bei euch, wo ihr sagt, das war, glaube ich, im Nachhinein wirklich ein guter strategischer Move oder hat uns auch gut geholfen, die Dinge zu verändern?
Ja, absolut Letzteres, was du gerade angesprochen hast. Das kann ich eben auch nur sagen. HR-Initiativen sollten nie Selbstzweck sein. Genau wie du es gerade mit der Transformation gesagt hast, genau das gilt auch für HR-Initiativen. Das heißt, also A, glaube ich, was ganz wichtig war dann für mich nah dran zu sein. Ich war dann Teil des Executive Teams. Das heißt, ich habe alles mitbekommen, was für Entscheidungen auch nur im Raum stehen und konnte dann schon mit meinem Team ins Sparring gehen, überlegen, was bedeutet das denn für uns? Was für Schwierigkeiten kommen da auf uns zu? Aber dann finde ich es eben total wichtig, wirklich auch die entsprechenden Abteilungen mit einzubeziehen. Also niemals das Süppchen irgendwie im People-Team zu kochen, ohne mit Leuten im Business zu sprechen. Und das am besten eben auch in verschiedenen Hierarchieebenen, um wirklich auch zu verstehen, was sind denn gerade die Punkte, wo drückt der Schuh, wo können wir wirklich auch einen Mehrwert liefern? Und das dann eben auch entsprechend zu iterieren. Also wir waren auch sehr mutig, zu sagen, wir pilotieren mal was und dann schauen wir, wie es funktioniert, bevor wir es irgendwie in der ganzen Company ausrollen und lernen erstmal dazu, bevor wir dann irgendwie sagen, das ist jetzt das Konzept going forward. Das fand ich total wichtig. Und was mir sehr geholfen hat, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damals ein Team übernommen, das war gewohnt, sehr operativ zu arbeiten. Das war jetzt eine Reise, wirklich auch dieses Mindset zu entwickeln mit dem Team, beziehungsweise eben auch, also ich habe damals ein Team übernommen mit 12 Leuten, jetzt sind wir um die 40 bis 50 international. Das haben wir natürlich jetzt auch Stück für Stück aufbauen können. Aber damals, was mir gefehlt hat, war wirklich, ja, teilweise noch dieser Mindset-Shift, aber auch ganz klar Skills und vor allem so dieses Business-Acumen. Also ich hatte so das Gefühl, uns fehlt ganz viel gerade, was irgendwie auch Projektmanagement-Skills angeht. Wie ziehe ich denn jetzt wirklich konzeptuell größere Projekte auf? Und was ich gemacht habe und was, glaube ich, ein guter Hebel war, ist, ich habe ein Business-Development-Team mir ins People-Business geholt. Wir hatten das damals bei Restring in fast allen Bereichen. Jeder hatte irgendwie ein paar ehemalige Berater als Business Developer und ich habe mir gedacht, warum denn nicht auch im People-Bereich? Ja. Wir haben so spannende Themen, wir haben so große Herausforderungen und das Team habe ich tatsächlich bis heute und das hilft mir sehr, dass ich neben den fachlichen Experten, die ich in den einzelnen Teams habe, auch ein Team habe, was wirklich sich komplett auch auf größere strategische Projekte konzentrieren kann und dann natürlich auch sehr nah mit allen Stakeholdern ins Gespräch gehen kann, um sicherzustellen, dass die Lösungen, die wir am Ende finden, auch wirklich actionable sind und wirklich auch irgendwo einen Mehrwert erzielen.
Ich finde, das wird jetzt sehr schön deutlich an dem, was du schilderst, weil oft erlebe ich es so, dass die Einheiten, ob wir sie jetzt People and Culture an der Stelle, würde ich mal sagen, ist es erstmal noch nicht so entscheidend oder HR nennen, dass die für diese Themen verantwortlich sind, dass die eine ganz große Not haben, dass sie sich nämlich ausgeschlossen fühlen von den strategischen Entscheidungen. Das gibt nicht jeder immer so unbedingt zu, weil das ist natürlich auch nicht unbedingt das, wie man selbst auf sich als Einheit schauen möchte, weil eigentlich sollte ja die Denke überall so sein wie bei euch. Das ist nun mal das Wichtigste, die wichtigste Ressource ist, die ein Unternehmen hat. Und wenn man das jetzt so überlegt, also ich kann ja entweder als People and Culture oder als HR, wie auch immer, mich sehr nah an die Business-Seite orientieren, also Richtung Geschäftsführung. Ich kann sehr stark mit den Teams, den fachlichen Einheiten, ich sag mal bewusst, ich überzeichne, kuscheln. Ich erlebe oft, und da dürfen mich jetzt gerne auch alle böse anrufen und sagen, wie kannst du sowas sagen, dass die Einheiten dazwischen hängen und dass sie da in dieser Lücke in eine Kluft fallen und übersehen werden. Und das ist sehr schwer, da rauszukommen. Also sie sind weder richtig bei den Teams, haben da das Standing, noch haben sie die Sichtbarkeit, den Seat on a Table oder at the Table bei der Geschäftsführung. und sind dann allenfalls sowas wie, naja, da kommen so Formulierungen wie, wir sind die Brückenbauer, aber will ich den ganzen Tag nur Brücken bauen?
Ja, das finde ich so wichtig, was du sagst. Und das merke ich eben auch ganz oft. Also man merkt ja wirklich diese Frustration, fast schon Verzweiflung von Leuten aus dem HR-Bereich, die irgendwie sagen, wir haben einfach nicht das Standing, wir werden nicht ernst genommen, wir werden irgendwie erst als Letzte über Entscheidungen informiert und dürfen das dann irgendwie nur noch exekutieren. Aber genau daran liegt es. Also es ist, glaube ich, viel zu oft diese Positionierung eher in Richtung Feel-Good-Manager, People-Pleaser. Und da muss ich sagen, ist mein Appell ganz klar wirklich auch an die Führungskräfte im HR, sich stärker zu positionieren. Und das ist was ich sehr schnell gemerkt habe. Tendenziell mein Team, je mehr du in Richtung Junior-Level schaust, die werden von Haus aus in der Regel eher nah am Team sein und deren Belange auch verfechten. Das heißt, um da irgendwie am Ende eine Balance zu finden, musst du eigentlich als People-Leader umso näher im Business sein und wirklich dieses Business-Verständnis entwickeln. Und das ist aber das, was vielen, glaube ich, wirklich auch fehlt. Nicht nur diese Einsicht, sondern dann tatsächlich auch, um jetzt mal ganz hart zu sein, das Know-how. Das habe ich dann auch gemerkt, als ich neu im Executive-Team war. Ich bin vom Background her Psychologin. Mhm. Ich hatte klar ein paar BWL-Kurse, aber ich habe auch gemerkt, okay.
Wovon reden die?
Und ich sollte mal ganz schnell deren Sprache lernen, weil sonst bin ich hier schnell wieder weg vom Fenster. Du sagst es, sind wirklich Vokabeln. Was ist irgendwie Adjusted EBITDA? Ich habe mir das wirklich also hier so auf Post-it-Zettel geschrieben und es gelernt, weil ich wusste, das musst du jetzt hier innerhalb von schnellster Zeit lernen und auch wirklich verstehen und anwenden können. Denn sonst wird dir hier keiner irgendwie Personalbudget in den Hintern schieben, wenn du nicht ein Business Case draus machen kannst. Und das ist eben das, ich glaube, man muss es schaffen, wirklich den Impact auch von People-Initiativen sichtbar zu machen, wirklich eben aber auch diesen Return of Investment aufzeigen zu können. Und ich weiß, das ist manchmal schrecklich schwer. Das geht bei manchen Projekten einfacher als bei anderen. Aber gerade deswegen finde ich, wo immer ihr KPIs messen könnt, tut es, weil es hilft euch dann extrem, wenn ihr mal irgendwie ein Standing aufgebaut habt, dann auch eher intuitive Entscheidungen vor dem Management zu vertreten, weil es natürlich einfach auch ein Vertrauen aufbaut.
Und der erste intuitive Angang auch von der Interessenslage und ich meine, hey, ich kann es sehr gut nachvollziehen, ist, sich bis an die Zähne zu bewaffnen mit systemischen Weiterbildungen und tolle Ausbildungen. Ja, wichtig. Ja, diese Kompetenzen auch zu haben. Oft werden sie ja dann doch extern eingekauft. Also dann wird auch noch nicht mal dieser Skill so abgefragt. Und dann hänge ich irgendwo so, ja, jetzt male ich wirklich ein sehr düsteres Bild, unsere Hörerinnen und Hörer möchten mir das nachsehen. Ich überzeichne auch auf die Gefahr hin, dass es übertrieben ist, mag es vielleicht auch mal ein Weckruf sein. Schaut da mal hin. Wo gehen eure ganz persönlichen Skills hin? Wo könnt ihr auch selbst dafür sorgen, euren Circle of Influence ein bisschen größer zu gestalten und näher Richtung Business? Das ist ein wichtiges Anliegen. Also ich glaube, deine Geschichte oder eure Geschichte zeigt das sehr eindrücklich. Und ich habe mir hier, ich habe ja gesagt, da gehe ich nochmal rein. Ich habe es nicht vergessen, Miriam. Kulturelle Performance, also Kulturwandel in Richtung Performance. Das musst du mir jetzt mal erklären, wie ihr das hingekriegt habt, weil ich bin ja immer so eine, die sagt, man kann keinen Kulturwandel so einfach verordnen. Ihr scheint das doch hingekriegt zu haben. Erzähl mal.
Ja, das war auch wirklich eine sehr, sehr spannende Reise und ich glaube, es hängt auch damit ein bisschen zusammen, wie wir als Brand wahrgenommen werden. Denn Westwing, wenn du so von Kundenseite an uns denkst, würdest du ja wahrscheinlich, also was für Attribute würden dir einfallen? Wahrscheinlich irgendwie gemütlich, schön.
Also ich würde es schon, gemütlich weiß ich nicht, aber schon eine gewisse Softness würde ich da wahrnehmen. Ja, also schon einen weiblichen Touch, vielleicht auch, weil ich so ein bisschen diese Gründungsgeschichte kenne. Ja,
ich meine, aber jetzt eben gar nicht so an die Employer-Brand, sondern uns wirklich jetzt so als Marke, wenn du uns bei uns einkaufst. Und da haben wir eben schon auch dieses auch so cozy.
Cozy, das ist ja auf jeden Fall.
Was wir wirklich vermitteln wollen. Mhm. Und das ist natürlich so ein bisschen der Clash, wenn du sagst, auf der anderen Seite möchtest du eine Performance-Culture, wo irgendwie Resultate zählen, wo Speed zählt. Das ist natürlich eine gewisse Diskrepanz. Und wo wir herkommen als Westwing, ich glaube, wir waren immer schon sehr fast-paced E-Commerce, ein ambitioniertes Unternehmen, würde ich jetzt mal sagen. Wir hatten aber immer so ein bisschen einen gewissen Clash, in dem, dass wir einen unserer Werte, das war Genuine Care genannt haben.
Mhm, was ist das?
Das ist quasi diese Fürsorge füreinander und das ist wirklich eine aufrichtige Fürsorge. Und das ist uns nach wie vor sehr wichtig. Aber was dann passiert ist, ist, dass im Team das so interpretiert wurde in Richtung Kuschelkurs. Also wir haben uns alle lieb, wir sind ja alle befreundet. Das heißt, man schreckt davor zurück, sich wirklich jetzt auch mal hartes, konstruktives Feedback zu geben. Man weicht irgendwie unbequemen Entscheidungen aus und blockiert ja so wirklich auch die Entwicklung voneinander. Und das war einfach, glaube ich, jetzt so ein wichtiger Schritt aufzuzeigen. Wir sind weiterhin Verfechter von dieser Genuine Care und es ist irgendwie eine positive Zusammenarbeit im Team, auch dieses Wir-Gefühl total wichtig. Aber wir sind halt keine Familie. Wir sind, und wir beschreiben das jetzt wirklich so als professionelles Sportteam, wie wir zusammenarbeiten. Wir sind ambitioniert, wir sind motiviert, wir sind ein Team, wir bauen aufeinander auf. Aber wir geben uns eben auch sehr ehrliches Feedback. Und bis dahin, dass wir sagen, wenn jemand dauerhaft nicht performt, keine Leistung erbringt und das auch nicht coachable ist, dann trennen wir uns auch von Leuten. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir dieses Bild einfach auch so angepasst haben auf das, wo wir hingehen wollen. Wir haben dann ein sehr, sehr ausführliches Projekt, haben wirklich uns unsere Employer Value Proposition nochmal angeschaut. Also was macht uns wirklich aus als Team? Wo stehen wir jetzt? Was ist aber auch wirklich so unsere Aspiration, um unsere langfristigen Ziele erreichen zu können? Und das hat eben ganz deutlich gezeigt, wir möchten noch mehr Fokus darauf haben, was für Resultate wir erzielen. Und das ist natürlich auch ein Shift in einer Kultur, die nicht jedem gefällt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, was da natürlich total wichtig ist, um das zum Gelingen zu bringen, ist damit offen umzugehen. Nach innen wie nach außen. Das ist auch tatsächlich einer der Gründe, du hast es ja vielleicht mitbekommen, dass ich im letzten Jahr deutlich aktiver auf LinkedIn geworden bin, weil wir eben wirklich auch gesagt haben, wir wollen ein realistisches Bild vermitteln. Wir wollen nicht jeden ansprechen, nicht jeder passt zu uns, sondern wir wollen die Leute ansprechen, die wirklich auch Lust haben auf ein Umfeld, das fördert, aber auch fordert. Also das wirklich eine steile Lernkurve und eine großartige Karriere erlaubt, aber wo wir eben auch wirklich Leute brauchen, die da Bock drauf haben, auch entsprechend Einsatz zu zeigen und halt nicht um 5 den Stift fallen zu lassen, wenn es gerade brennt. Was natürlich eine Herausforderung ist, wenn wir über Performance Culture sprechen, ist trotzdem natürlich das Thema Vereinbarkeit, weil wir natürlich auch ganz viele Eltern bei Westwing haben, viele weibliche Führungskräfte. Und ich glaube, gerade da ist es so wichtig und deswegen investieren wir auch so viel Zeit in das Training für unser Leadership, klarzumachen, dass Performance nichts zu tun hat mit der Arbeitszeit. Also wir sind output-orientiert und nicht input-orientiert. Und ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz wichtig, vielleicht auch zu erwähnen. Denn ich merke leider immer, dass irgendwie, sobald ich sage, irgendwie wir haben eine Performance-Culture, jeder davon ausgeht, dass die Leute irgendwie 80 Stunden arbeiten müssen, um irgendwie eine gute Leistungsbewertung zu bekommen. Nein, darauf kommt es eben nicht an.
Also ergebnisorientiert das, was am Ende dabei rauskommt. Genau. Wie viel Freiheit haben die einzelnen Mitarbeiter bei euch? Also wie stark ist das, dass die auch sich, also es hört sich ja so an, ne? Aber ich frage lieber nochmal nach. Also Stichwort auch flexible Arbeitszeiten und so weiter. Wie viel Hoheit liegt da bei dem einzelnen Mitarbeitenden, das auch zu gestalten und das dann entsprechend auch anzupassen? Stichwort vor dem Hintergrund Vereinbarkeit.
Ja. Also einer unserer Werte ist tatsächlich auch Freedom to Grow, wie wir das nennen. Und deswegen glaube ich, ist uns generell wichtig, dass wir viel Freiheit geben auf dem Weg zum Endresultat. Also das ist eben auch das, was der High Performer anzieht, dass wir eben nicht micromanagen, sondern dass wir eben auch sagen, solange am Ende das Ergebnis stimmt, überlassen wir dir ganz viel Gestaltungsfreiheit, wie du da hinkommst. Und das spiegelt sich genauso natürlich in den Arbeitszeiten wider. Und warum das so gut funktioniert und warum wir vielleicht auch bei Westwing einfach so einen enorm hohen Frauenanteil bei Führungskräften haben, ist eben gerade das, dass wir auch sagen, wir haben Flexibilität, wenn du nachmittags irgendwie dein Kind aus der Kita abholst und du den Nachmittag und Abend mit dem verbringst und dich dann aber irgendwie abends nochmal an den Laptop setzen willst, ist doch kein Problem. Natürlich gibt es irgendwie immer gewisse Meetings, wo man dann irgendwie abstimmen muss. Wann finden die statt? Wie schaffen wir es eben auch, diese synchrone Abstimmung zu gewährleisten? Aber asynchron, wann du arbeitest, kann uns doch total egal sein. Mhm. Und auch wenn man irgendwie sagt, man macht dann irgendwie am Wochenende nochmal was, das finde ich ist eben ganz, ganz wichtig, beim Thema Flexibilität das auch zu ermöglichen. Wir haben da eben auch sehr viel Vertrauen, was Arbeitszeiten angeht, dass wir auch sagen, warum sollten wir irgendwie das kontrollieren oder da nicht trauen, wenn Leute irgendwie im Homeoffice sind? Das höre ich ja auch ganz oft. Solange doch der Output stimmt und die Leute eben auch genau merken, sie werden am Output gemessen, haben wir da überhaupt kein Problem.
Was ich ganz spannend finde, wenn ich dir so zuhöre, ist dieses, ich glaube, dass in vielen Köpfen diese Verkettung da ist, wenn sie das Wort Performance hören und sehr oft hören, dass sofort so eine kleine Alarmglocke angeht, die in die Richtung geht von Kontrolle. Und dann auf das gegenüberliegende Ende von Vertrauen. Also so in einem Wort Performance-Kultur und Vertrauen geht in vielen Köpfen, glaube ich, erstmal nicht intuitiv zusammen.
Ja, bin ich total bei dir. Und es ist so schade, weil ich eigentlich sagen würde, Vertrauen oder was ich noch viel wichtiger finde, so dieser Überbegriff auch Psychological Safety, also auch dieses Vertrauen, ich darf auch Fehler machen und ich bin nicht gleich weg vom Fenster. Das ist doch die Basis für gute Performance. Und das ist eben das, was wir wirklich sehen. Ja, aber leider wird es tatsächlich oft gleichgesetzt,
als Widerspruch
oder dass Leute wirklich Performance mit irgendwo Micromanagement und mangelndem Vertrauen gleichsetzen. Deswegen hat es leider so einen schlechten Ruf. Ich hoffe, das ändert sich. Dafür poste ich eben auch ganz viel, weil ich eben zum Beispiel auch sage, Performance und Spaß, das sind keine irgendwie entgegengesetzten Pole. Das geht super Hand in Hand. Und wenn du irgendwie Spaß an dem hast, was du tust, dann macht es auch viel mehr Spaß, da wirklich was zu investieren und als Team gemeinsam Gas zu geben. Und ich glaube, das haben wir extrem gut raus, möchte ich jetzt mal so sagen, dass wir irgendwie ein Team haben, die lieben auch, was sie tun. Und das ist vielleicht aber auch so ein Punkt. Unsere Mission in meinem Team ist, continue to build high-performing teams who love what they do. Also da eben auch zu sagen, Performance steht nicht über allem. Und es ist vielleicht auch so dieser Punkt, auch in unserem Culture Code, klar, deliver results ist einer der Pillars, der uns sehr wichtig ist, aber wir haben auch weiterhin den Pillar being human is our superpower. Das heißt, wo wir auch sehr konsequent ist, wenn wir jetzt zum Beispiel Führungskräfte haben, die ihr Team total ausbrennen, weil die eben nur auf Output-Maximierung und Effizienzsteigerung gucken, überhaupt nicht darauf achten, wie es dem Team geht, dann werden die sich halt auch nicht bei uns halten. Und ich glaube, da ist es halt wichtig und das ist dann wieder auch die Aufgabe von People-Teams, gerade in so einem Performance-Umfeld, eben zu schauen, wie hält sich da auch die Waagschale mit dem Thema Wellbeing und gerade dann auch sehr viel zu investieren in Führungskräfteentwicklung, dass die verstehen, warum gehen denn Performance und Vertrauen, warum geht Performance und Spaß Hand in Hand.
Hand in Hand. Mir fällt auf, wenn ich das kurz anmerken darf, du hast ja relativ viel englische Ausdrücke, ja, also viel Denglisch oder auch Englisch. Und würdest du sagen, ist das Teil eurer Unternehmenskultur? Also ist bei euch auch viel in englischer Sprache verfasst oder ist das vielleicht auch eine gewisse edukative Prägung, die du selbst persönlich mitgebracht hast? Beides vielleicht?
Nee, es ist schon Ersteres, Jule. Also ich entschuldige mich hier auch bei all unseren Zuhörerinnen für das schreckliche Denglisch.
Wir kommen noch mit, glaube ich.
Sehr gut, ich bin mir dessen sehr bewusst. Ist auch mal ganz witzig, wenn ich mit meinen Eltern spreche, also gerade mein Papa ist über 80, der kann kein Englisch und ich muss mir dann irgendwie immer versuchen, das so im Kopf dann
wovon redet unser Kind?
Deutschen Begriffe zu finden. Das hört sich immer so artificial an. Nee, tatsächlich, unsere Unternehmenssprache ist Englisch. Wir haben Mitarbeitende aus über 60 verschiedenen Nationen alleine hier in München sitzen. Also wirklich super Multikulti, auch bei mir im Team, auch in unserem Executive Team. Und deswegen sämtliche Kommunikation, wir haben alle 2 Wochen zum Beispiel unser Group All Hands ist auf Englisch. Und deswegen werden ganz, ganz viele Begriffe auch überhaupt nie ins Deutsche übersetzt. Selbst wenn du dann mit eben deutschsprachigen Kollegen zusammensitzt, dann sprechen wir schon Deutsch, weil irgendwie dann komisch Englisch zu sprechen, aber gewisse Begriffe bleiben dann halt Englisch, weil es dann so seltsam klingen würde, wenn man sie übersetzt. Und ich merke für, das ist leider bei mir aber auch im Privatleben jetzt schon so, nach fast 9 Jahren bei Westwing Einzug gehalten hat. Also ja, meine Freunde veralbern mich da auch immer schon dafür.
Du bist da Komma gewohnt. Naja, und ich meine, es kann ja auch sein, also in manchen wird das ja wirklich dann auch so ein bisschen als so eine gewisse Attitüde vorweggetragen. Und deswegen habe ich da nochmal nachgehakt. Also es hat ja einen harten Hintergrund. Also ich meine, klar, 60 Nationen, dann einigt man sich auf eine Amtssprache und die ist nun mal Englisch. Und dann fängst du nicht an, jedes Wort, jeden Prozess, jedes Ding wieder rück zu übersetzen. Ja, auf genau. Deutsch, Italienisch, Swahili. Sondern genau, dann ist es halt, genau, ja. Nee, wir kommen schon noch mit und ich glaube ja auch, dass das der Weg ist, den die allermeisten Unternehmen, selbst die, wie ich immer so schön sage, Schraubenhuber und Co-KGs dieser Welt, werden diese Entwicklung mehr oder weniger mitgehen müssen, ja, weil absolut. Wir ja nun mal ein Thema haben, über das wir heute nicht mehr sprechen können, Miriam, aber was dich bestimmt auch sehr stark beschäftigt, nämlich Fachkräftemangel. Aber wie gesagt, da verabreden wir uns ein andermal zu.
Ich glaube auch, da könnten wir noch mal eine ganze Folge füllen.
Mindestens, ja. Zum Ausschwung unseres schönen Gesprächs, und ich habe es ja schon so ganz klein bisschen angeteasert, würde ich da noch mal gerne ein bisschen auf die Miriam gucken. Du hast hier eine ganz schöne Visitenkarte einer sehr ambitionierten Frau hinterlassen, zumindest bei mir sehr beeindruckend, wie du dir auch da deinen Platz am Tisch mit absolutem Recht erkämpft hast und auch sehr unter Beweis gestellt hast, wie richtig und wichtig das war. Ich würde dir jetzt mal unterstellen, das hast du nicht für dich als Person allein gemacht, sondern vor allen Dingen für die Rolle, für die Perspektive. Mhm. Du warst ja blutjung, als du da in diese Rolle kamst, oder? Wie alt warst du, als du zu Westwing kamst?
Als ich zu Westwing gekommen bin, 2016, war ich gerade noch 25, bin dann 26 geworden, ja.
Da habe ich ja noch mit Playmobil gespielt. Und wie, ganz ehrlich, haben dir nicht mal die Knie und das Kinn geschlottert, also bei den Aufgaben, die du dann auch bekommen hast? Also
ohne
schöne
Ende.
Grüße von Herrn Frau Imposter.
Ja. Ja, also ich bin generell jemand, ich neige absolut zu Selbstzweifeln. Und ich war dann 29, als mir die Personalleitung angeboten wurde und das eben gerade zu Beginn von Corona. Ich war komplett insecure und ich habe mich wirklich gezwungen, ja zu sagen, weil das war so der beste Rat, den hatte ich einige Zeit früher von meinem Bruder bekommen, der meinte, hey, kleine Schwester, du als Frau, du wirst es nicht immer leicht haben, aber ich sag dir, ergreif einfach jede Chance, sag ja und dann lern halt, wie du damit umgehst, auch wenn du nicht bereit bist. Du wirst dich nie ganz bereit fühlen und das war so ein guter Rat, weil in dem Moment alles in mir hat geschrien, sag nein, du kannst nur scheitern und ich weiß nicht, bei mir ist es fast so ein bisschen schizophren. Also auf der einen Seite habe ich diese Selbstzweifel, auf der anderen Seite habe ich aber auch diesen Drang, dann doch immer wieder aus meiner Komfortzone rauszugehen und dann da auch sehr mutig zu sein. Also dann auch, habe ich mir gedacht, wenn ich es schon annehme, dann kann ich auch gleich noch dazu sagen, dass ich gerne ins Executive Team kommen möchte. Wenn ich schon mal hier bin. Und ich dachte mir so, ja, sowieso keinerlei Chance, dass das irgendwie umgesetzt wird. Und dann war es ja genau wieder die Situation von Stefan, als er mich dann im Juli, ein paar Monate später gefragt hat, so, ja, ich habe das Gefühl, du passt da schon rein und du hast es echt auch bewiesen, dass du es drauf hast. Bist du ready? War ich so, ne, überhaupt nichts, habe ich mir damals sogar auch gesagt. Aber er kannte mich schon ganz gut. Also ich glaube, es hat 2 Wochen gedauert, als wir zusammengearbeitet haben. Er hat mich angeschaut mit so einem verschmitzten Lächeln und meinte so, Miriam, du bist so der insecure overachiever, wie er im Buche steht. Und ich habe mich damals total ertappt gefühlt. Ich fand das ganz schrecklich. Ich wollte nicht diesen Stempel haben. Ich wollte nicht insecure sein. Inzwischen weiß ich aber wirklich, dass gerade auch irgendwie diese Selbstzweifel oder diese ja kritische Selbstreflexion mir auch extrem geholfen haben, halt einfach immer besser zu werden und immer nochmal irgendwie zu schauen, wie kann ich jetzt meinen Beitrag, meinen Mehrwert noch vergrößern. Aber es ist halt so eine Sache mit Selbstzweifeln. Also ich finde es extrem hart und auch immer noch extrem hart, da die richtige Balance zu finden, dass nicht auf der einen Seite sie dich bremsen und du dir irgendwie tolle Gelegenheiten durch die Finger rutschen lässt, weil du dich nicht traust. Und auf der anderen Seite aber auch, dass sie nicht dazu führen, dass du dich komplett aufgibst. Also bei mir war es dann schon gerade im ersten Jahr noch mit Corona. Mein Drang, mich zu beweisen, war so groß, dass ich wirklich rund um die Uhr gearbeitet habe, gar keine Pause mehr gemacht habe und dann erstmal so eine stressbedingte Gastritis entwickeln musste, um so den Wake-up-Call einfach auch zu haben. Oder den Wachruf, sorry, ich rutsche jetzt schon wieder hier ins Denglisch. Dass ich nur eine gute Leistung irgendwie gewährleisten kann, wenn ich auch auf mich Acht gebe. Also deswegen, ja, Selbstzweifel ist schon ein schwieriges Thema und gerade dann mit 29 in so einer Runde war das, glaube ich, vorprogrammiert.
Und guck mal, ich glaube, jeder, der uns zuhört, mich als allererste, hätte das jetzt, habe ich bisher keine Selbstzweifel in dem Sinne bei dir gemerkt, also sondern eher eine sehr starke Ambition und auch eine Überzeugung. Und das auch nochmal eine herzliche Einladung an die Menschen da draußen. Das gibt sich nicht immer so klar zu erkennen, ne? Wenn Leute mit sich mit unterschiedlichen Stimmen in sich ringen.
Ja. Das ist so ein guter Punkt. Das wird mir immer auch ganz oft gesagt. Und aber deswegen finde ich es auch so wichtig, da so offen drüber zu sprechen und eben auch zu sagen, ja, also auch irgendwie erfolgreiche Menschen haben immer wieder Selbstzweifel. Und
Zum Glück. Zum Glück.
Zum Glück, absolut. Das macht mich wirklich auch zu einer besseren Führungskraft, jetzt gerade irgendwie zu einer besseren People-Leaderin, absolut. Und ich habe aber trotzdem, muss ich sagen, jetzt auch über die letzten Wege so gute Methoden entwickelt, mit diesen Selbstzweifeln umzugehen. Und das ist halt das Schöne, wenn man sieht, die Stimmen, die sind immer noch da. Und manchmal helfen sie einem, weil man dann irgendwie sagt, okay, ich gucke jetzt nochmal ein bisschen kritischer oder ich reflektiere noch einmal mehr, wie ich Sachen besser machen kann. Aber dann eben auch schön, wenn man merkt, so, wenn ich merke, das ist gerade unkonstruktiv und die will mich einfach nur zurückhalten, dann pfeife ich halt auch auf diese Stimme.
Das ist, guck mal, das wäre doch auch irgendwie so ein schönes Abschiedsgeschenk, was du uns da lassen kannst. Vielleicht magst du noch so ein oder zwei kleine Dinge mit Hütchen hier lassen für die Menschen, die auch tatsächlich ja auch, ich meine, wer von uns hat das nicht mal, Selbstzweifel? Was hilft dir ganz konkret, dann diese Stimme etwas ruhiger zu stellen oder vielleicht sogar zum Schweigen zu bringen?
Sehr gerne. Ich habe einen Tipp, den möchte ich gerne teilen. Der ist auch so ein bisschen unkonventioneller. Jule, ich weiß nicht, wie gut kennst du dich mit Harry Potter aus?
So mittel. Also meine Kinder sehr gut, ich nicht so gut. Aber egal.
Okay. Sagt dir Professor Dolores Umbridge
ja, etwas? Der sagt mir noch was. Ja.
Die sagt dir was. Es ist wirklich so für mich im ganzen Buch eigentlich die manipulativste Hexe, die man sich nur vorstellen kann. Das ist eine Dame, die dann im Laufe der Bücherreihe auch zur Professorin wird, teilweise sogar zur Schulleiterin. Und die versucht eben wirklich alles, um andere Menschen bloßzustellen, wirklich klein zu halten und so richtig zu, ja, wie sagt man, immer wieder einfach runterzumachen, genau, du sagst es. Und ich habe irgendwo mal einen Tipp bekommen, dass es hilft, diese Selbstzweifel zu externalisieren und zu personifizieren. Und was ich mir dann dachte, ist, dann suche ich mir doch genau diese Person aus, die schon so seit der Kindheit bei mir als absoluter Harry Potter-Fan so mein Feindbild Nummer eins ist. Und wenn diese Stimmen kommen, dann stelle ich mir einfach vor, dass sie das ist in meinem Kopf, die so mit mir spricht. Und dann zu überlegen, vertraue ich jetzt dieser super manipulativen Hexe in meinem Kopf oder vertraue ich doch irgendwie darauf, was ich schon alles geleistet habe? Da ist dann auf einmal die Entscheidung doch ganz einfach. Und das ist vielleicht noch ein zweiter Tipp im Anschluss, weil ich jetzt gerade sage, vertraue ich darauf, was ich geleistet habe? In den Momenten, wo wirklich so das Imposter-Syndrom zuschlägt, da verlierst du ja komplett den Bezug zur Realität und kannst gerade irgendwie nur daran denken, wie klar es ist, dass du scheitern wirst. Und auf einmal fällt dir ja nichts mehr ein, was du irgendwie gut machst. Was ich deswegen mache, ist, ich habe wirklich einen Ordner bei mir, wo ich mir E-Mails oder Screenshots reinziehe von gutem Feedback. Also immer, wenn mir jemand irgendwie hier auf die Schulter klopft und sagt, das hast du besonders gut gemacht, dann speichere ich es mir einfach ab. Weil ich dann weiß, in den schlechten Zeiten, wenn Professor Dolores Umbridge doch mal wieder richtig laut ist und irgendwie dazu, das dazu führt, dass ich doch auf sie hören möchte, dann kann ich einfach in den Ordner schauen und mir mal wieder so meine ganzen irgendwie Errungenschaften und Erfolge durchschauen.
Vor Augen führen und durchlesen, ja. Genau. Ein sehr, sehr schöner Tipp. Und übrigens, diesen kleinen Tipp oder diese kleinen Hack, den teilen wir. Ich habe das auch ich glaube sogar erst letztes Jahr angefangen, dass ich mir nette Feedbacks als Screenshot auch gespeichert habe, extra ein Album angelegt. Und wenn ich mal so ein bisschen verzagt bin und denke, das wird nie was. Warum mache ich das hier eigentlich?
Ja. Total dann, schön.
Also, wir alle haben mal dunkle Stunden. Wir haben aber ganz viel helles Licht heute geteilt mit dir, dank deiner schönen Ausführungen. Und ich glaube, das war sehr anschaulich, mal durch eure Transformationsreise zu gehen. Deine persönliche, aber vor allen Dingen auch die von Westwing. Hochspannend, was du hier dagelassen hast. Für uns ein großes Geschenk. Ich danke dir ganz arg, liebe Miriam. Und ich bin mir sicher, von dir und von Westwing werden wir noch viel hören. Vielen Dank, liebe Miriam.
Vielen Dank, liebe Jule. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Ich denke, ich habe euch nicht so viel versprochen mit einem wirklich ambitionierten Gespräch, mit einer lebendigen Gesprächsteilnehmerin. So habe ich zumindest Miriam hier erlebt. Und ich glaube, man kann es nicht genug betonen, wie sehr das Thema Business und People-Perspektive zusammen gedacht, zusammen bearbeitet werden müssen. Und wenn ich auch hier und da mal ein bisschen gepikst habe und für diejenigen unter euch, die genau eben in solchen Einheiten arbeiten, HR, People and Culture, und ein Stück weit auch verzagt sind, weil sie nicht so richtig rankommen an die Business-Entscheidung. Ich hoffe, für euch war eine ganze Menge an Inspiration drin, wie ihr euch diesen Stuhl am Tisch organisieren könnt. Das würde mich freuen. Ihr wisst, ich bin immer auf der Suche nach guten Beispielen für gute Zusammenarbeit und viel mehr als Best Practice. Daran glaube ich nicht wirklich. Und was das alles im Zusammenwirken miteinander zu tun hat, darüber rede ich nicht nur hier im Podcast, sondern auch auf sehr vielen Bühnen. Wenn ihr Interesse habt, ein bisschen Good Work in euer Unternehmen reinzubringen, sagt Bescheid. Ihr findet mich unter info@goodwork-salon.de und der Kalender füllt sich ganz gut für 25, aber sicherlich ist noch das ein oder andere Plätzchen frei für diejenigen, die sagen, ja, unbedingt, Good Work soll auch bei uns einen Platz bekommen. An der Stelle sage ich Tschüss und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.